Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Folge des Feil-Podcasts für ganzheitliche Gesundheit. Mein Name ist Mira und wie immer sitze ich hier, beziehungsweise virtuell treffen wir uns gerade hier für unsere Podcastaufnahme mit der lieben Petra und der lieben Samira. Und wir möchten heute ein etwas emotionales und sensibles Thema, nicht nur für uns jetzt, die wir hier den Podcast aufzeichnen, sondern ich glaube, für relativ viele Frauen da draußen ist, denn es umgibt uns ständig, das Thema ist Brustkrebs. Und passend in diesem Monat, Oktober, ist auch seit 1985 von der amerikanischen Krebsgesellschaft, American Cancer Society, so initiiert worden, der Brustkrebsmonat. Es geht nämlich im Oktober darum, und das habt ihr vielleicht auch schon mal gesehen, diese pinken Schleifen, die teilweise Frauen und Männer tragen, um einfach auf dieses Thema aufmerksam zu machen und auch für die Öffentlichkeit einfach für Früherkennung zu sensibilisieren, beziehungsweise einfach da mal hinzuschauen. Und vor allem Samira und ich, wir sind jetzt, Samira ist in den Ende 20, ich bin mittlerweile 30, wir haben einfach auch schon ganz, ganz viele junge Frauen in unserem Umfeld, Freundinnen, die uns darüber erzählen, dass sie mit diesem Thema auch schon ja Erfahrungen gemacht haben im direkten Umfeld, aber auch wie eigentlich so eine verhärtete Stelle in der Brust wahrgenommen wird, wie man da vielleicht auch von seinem Arzt betreut wird und was da eigentlich alles so passieren kann, was da auch emotional passiert. All diese Sachen wollen wir einfach heute mal besprechen, weil wir finden, dass darüber viel zu wenig gesprochen wird. Und da wir ja ein Frauenteam, Frauenpower hier geballt haben, denke ich, ist das eine schöne Folge, um einfach mal Dinge anzusprechen, die man vielleicht sonst nicht so thematisiert. Damit ein herzliches Willkommen zu dieser Folge und danke, dass du eingeschaltet hast.
Herzlich willkommen.
Ja, auch von meiner Seite. Also da haben wir uns wirklich ein Thema vorgenommen, ihr Lieben, auch da draußen, ihr Lieben. Das werden wir heute nicht abschließend alles besprechen können, was dazu gesagt werden könnte. Aber wir können auf jeden Fall mal anfangen, weil ich glaube, mit dem Thema Brustkrebs hat sich bestimmt schon mal jede Frau beschäftigt. Also es würde mich wundern, wenn dem nicht so ist, weil es ist ja für uns Frauen tatsächlich die häufigste Krebserkrankung.
Ja, wahrscheinlich nicht das Thema zu Ende diskutieren, aber vielleicht auch schon mal aufrufen, dass wenn du jetzt dich auch angesprochen fühlst oder schon deine Erfahrung gemacht hast, dass du auch direkt auch unsere Community nutzen kannst und auf Instagram beispielsweise unter feil_official vorbeischauen kannst. Dort gibt's wie jeden Mittwoch einen Post zu dieser Podcast-Folge und nutze es auch sehr gerne, um dich auszutauschen, um vielleicht auch Inspiration, Information von anderen Zuhörerinnen zu bekommen. Und vielleicht hast du auch Fragen dann bezugnehmend auf diese Folge, die wir dann in einer neuen Folge wieder besprechen können. Und ja, du hast schon gesagt, es ist das nur die häufigste Krebserkrankung bei Frauen. Und das, ich weiß gar nicht, warum ist das so? Kann man das sagen, warum es genau diese Erkrankung ist, die so häufig ist?
Ja, es gibt viele, viele Mutmaßungen dafür. Also ich glaube beispielsweise, dass es damit was zu tun hat, dass heutzutage viele Frauen die Pille nehmen, weil es war nicht so, dass Brusterkrankungen schon immer die Krankheiten der Frau waren und schon gar nicht Brustkrebs, sondern das hat zugenommen und es hat definitiv was mit der Art und Weise, wie wir leben, auch zu tun. Und von daher können wir hier schon ganz viel auch vielleicht Positives verrichten, wenn man erstmal den ganzen Frauen sagt, dass man präventiv tatsächlich ganz viel auch für beziehungsweise gegen das Entstehen von Brustkrebs machen kann. Im Übrigen, Brustkrebs ist keine reine Frauenerkrankung. Es gibt 1-2% der Männer, eben auch, dass die an Brustkrebs erkranken. Ich hatte selbst in meiner Praxislaufzeit, ich bin ja jetzt nun mal keine Gynäkologin, sondern bin ja Fachärztin für Allgemeinmedizin und eigentlich eher Ernährungsmedizinerin, aber ich habe es bei 2 oder 3 Patienten auf jeden Fall erlebt, dass diese Männer eben auch an Brustkrebs erkrankt sind. Also es kann auch durchaus mal den einen oder anderen Mann treffen. Und deswegen ist es ganz gut, indem wir jetzt einfach mal schauen, wie sieht es denn aus mit der Möglichkeit, tatsächlich vorzubeugen?
Ja, also zum einen gibt es ja die Möglichkeit, dass man, also generell, wenn man ja als Frau zum Gynäkologen geht, wohl bemerkt, jedes halbe Jahr, ne, man sollte ja 2-mal im Jahr zur Vorsorgeuntersuchung gehen.
Ich glaube, die Kasse zahlt nur 1-mal im Jahr.
Krass, ja? Ne? Mhm. Ach, krass.
Aber wir sind wahrscheinlich schon in der Schublade risikobehaftet, ja, oder
sein,
so.
Das kann sein, ja. Gut, ja, also ja, je nachdem, was man vielleicht auch für Vorerkrankungen hatte. Ich war immer häufiger beim Gynäkologen gewesen. Aber alles gut. Aber der hat mir immer gesagt, bitte jedes Mal, wenn du deinen Körper eincremst oder generell auch morgens aufwachst, die Brust abtasten. Und das ist etwas, also ich glaube, das kann jede Frau zu Hause tun und wohl bemerkt auch jeder Mann wahrscheinlich, aber mit sich selbst da in Berührung zu kommen, ich glaube, das machen die wenigsten Frauen, einfach die Brust selbst abzutasten und auch zu lernen, wie das eigentlich funktioniert, auf was man da achtet, dass da vielleicht auch andere Knötchen sein könnten, was irgendwie Gewebe ist oder was vielleicht eine Zyste ist oder was auch immer, aber dass man da schon anfängt, die Aufmerksamkeit und das Bewusstsein auch dahin zu lenken und immer mal wieder, ja, Hand anlegt selbst.
Ja, ja, aber da stellt sich für mich schon mal wieder eine Frage. Wenn du jeden Tag, wenn du dich eincremst oder wenn du dich
besuchst, der findet.
Ja, aber du guckst dann immer, genau, du guckst dann immer.
Achso, nee, also wenn ich mich eincreme, wenn ich mich eincreme zum Beispiel, dann suche ich jetzt nicht, okay, wo könnte da was sein, sondern ich lasse einfach meine Brust nicht aus. Also ich taste einfach ganz normal ab.
Okay.
Also jetzt gar nicht mit dem, okay, ich gucke jetzt mal, ob da irgendwo ein Knoten ist oder irgendwas hart ist, sondern so, das ist, gehört einfach so dazu.
Und wenn ich glaube, es geht eher so ein bisschen um Weiblichkeit und auch irgendwie eine Verbindung zu seiner Brust zu haben. Ich glaube, das ist, man sollte.
Dass es halt normal ist, dass man das macht.
Ja.
Und wenn dann irgendwann mal was sein sollte, dann fällt es halt auf. Aber wenn man sich natürlich auch nie da an der Brust selbst anfasst oder sich eingrebt oder was auch immer, dann weiß man natürlich auch nicht, was ist dann vielleicht normal oder was ist nicht normal. Ich glaube, den Bezug zum Körper sollte man da schon aufbauen.
Ja, auf jeden Fall ist das schon mal eine Maßnahme, die vor allem die Gynäkologen auch empfehlen zur eigenen Maßnahme der Vorsorge, dass man mit einer flachen Hand, am besten so von außen nach innen, über seine Brust streicht. Aber das kennt jede Frau von der Vorsorgeuntersuchung, weil da wird es ja auch in akribischer Art und Weise betrieben. Ich persönlich habe jetzt schon mehrmals auch meine Frauenärztin bzw. meinen Frauenarzt gewechselt und habe da auch schon sehr signifikante Unterschiede festgestellt. Mhm. Ich kann jetzt nur von mir sprechen, aber für mich ist es ein sehr emotionales Thema und ich habe auch lange Zeit da irgendwie so ein bisschen meinen Schmerzkörper versteckt. Also ich war da super, super sensibel. Und für mich ist es zum Beispiel etwas, was ganz, ganz unangenehm ist und was mich auch sehr viel Überwindung kostet. Also man merkt, das Thema Brustkrebs oder überhaupt alles, was mit der weiblichen Brust zu tun hat, vor allem wenn man eine persönliche Vorgeschichte hat, ist immer auch irgendwo ein psychologischer Faktor. Also da sehen wir auch schon wieder, da fängt schon wieder die Ganzheitlichkeit des Themas an, auch in der Prävention. Klar, wir werden wahrscheinlich gleich auch über die Ernährung sprechen, über Milchprodukte und so weiter. Aber die Bewegung ist mir an der Stelle ganz wichtig auch zu erwähnen. Also fast alle Frauen, die ich kenne, haben vor allem jetzt so wir, die Kids der 90er, da hat man früher irgendwie Stringtangas mit Schlaghosen und aber dann so ein Bügel-BH. Das war toll, wenn man das anziehen konnte, wenn man da was hatte. Ne? Und dieses Feststellen der Brust von Frauen, das habe ich bis heute noch nicht so ganz verstanden, dieses Konzept. Was ist denn das eigentlich für ein Konzept?
Warum
dass man da ständig die Brust so einklemmt und maximal das Gewebe sowas von, also unbeweglich hält. Und ich weiß, dass man mit gewisser Größe der Oberweite da vielleicht auch beim Sport oder beim Trampolinspringen, dass das unangenehm sein kann. Aber das ist immer noch kein Grund, das für 12 Stunden am Tag irgendwie festzuschneiden. Also Thema Bewegung und auch Durchfeuchtung des Fasziengewebes, das findet auch in der Brust statt. Ja, also da ist auch Gewebe. Das darf man nicht unterschätzen. Also auch hier wieder Psyche, Ernährung und Bewegung. Mhm. Und ja, das ist eigentlich so ein ganz guter Einstieg, wie man auch die Prävention, glaube ich, staffeln kann. Also,
Free the boobies.
Ja, wir müssen einfach die...
Kein BH mehr tragen. Oder boobies, zumindest
keine Festschnall-BHs, ja.
Ja.
Das wär schon ganz gut. Du, Samira, wie sieht es denn eigentlich aus? Wir haben ja eine linke und eine rechte, einen linken Busen und einen rechten Busen.
Durchaus.
Die sind auch übrigens bei Frauen, genauso wie Gesichtshälften und auch alle anderen Sachen, nicht perfekt. Und es gibt da ja auch schon echt Menschen, die da noch irgendwie an Perfektionismus glauben. Also das ist okay, wenn die Brüste nicht identisch sind.
Ja, das stimmt allerdings. Aber ja, und worauf du hinaus willst, liebe Petra, ist, dass wir eine rechte Seite und eine linke Seite generell haben. Genau. Und dass natürlich die rechte Seite eher die männliche Seite ist und die linke Seite die weibliche Seite ist. Es ist wie das Yin- und Yang-Prinzip. Und ganz spannend ist es auch, immer zu schauen, auf welcher Seite denn der Brustkrebs gerade stattfindet, ob das rechts oder links ist, weil das auf verschiedene Konflikte hindeuten kann, die Frau selbst im Leben hat. Also generell zum psychischen Faktor vielleicht auch noch dazu zu sagen, für mich ist es auch ein sensibles Thema, weil ich auch jemanden im sehr nahen Umfeld habe, die Brustkrebs hatte und auch in dem Praxisalltag schon Frauen kennengelernt habe, die Brustkrebs haben oder hatten. Und keine Frau, die kommt und Brustkrebs hat, hat ein easygoing life. Also da gibt's immer Stress und Konflikte, die ganz tief verankert sind. Und die je nachdem, in welchem Ausmaß oder in welche Richtung sie gehen, ob das jetzt vielleicht ein Versorgungskonflikt ist, das wäre eher so die rechte Seite tatsächlich, weil es eher was Männliches ist, der Versorger zu sein, die Starke, die Taffe, die immer durchhält. Ob das eher vielleicht ein Konflikt mit der eigenen Weiblichkeit von der Mutterlinie her ist, dann ist es vielleicht eher links. Will ich gar nicht jetzt so komplett in Stein meißeln, aber es passt einfach extrem, extrem, extrem häufig, dass man eben in dieser Richtung etwas finden kann. Und keine Frau, die wie gesagt, Brustkrebs hat, hat nicht irgendwo auch da was in ihrer Psyche verankert, was sie vielleicht nicht betrachtet hat, noch nicht beobachtet hat oder wo auch noch nie so der Raum da war, da überhaupt mal nachzuschauen. Weil häufig kommen Psychologen und Psychotherapeuten in der Onkologie erst zum Einsatz, wenn eben diese Erkrankung schon da ist. Das heißt, sie kümmern sich um die Erkrankten, wie die jetzt mit der Krankheit umgehen können. Das heißt, sie unterstützen so ein bisschen seelsorgermäßig auf diesem Weg. Aber es wird nie geschaut, warum ist denn der Brustkrebs überhaupt da? Und auch wie bei anderen Krankheiten fällt auch ein Krebs nicht einfach vom Himmel, ohne jetzt da auch irgendwo einen Schuldigen zu suchen. Darum geht's überhaupt gar nicht, sondern es geht darum zu schauen, wo sind mögliche Ursachen und wie kannst du, also wenn du jetzt betroffen bist oder warst oder jemanden kennst, also wie kann die betroffene Person jetzt heute dafür Verantwortung nehmen? Also die Schuldfrage kann man streichen, sondern erst zu schauen, wo ist die Ursache und wie kannst du aber heute schaffen, damit umzugehen. Und deswegen ist die Psyche da auch immer ganz, ganz wichtig, um dann auch zu genesen, ja, und auch wirklich sich seinen Schattenseiten zu stellen, um wieder in die Sonnenseiten zu kommen.
Das heißt, man kann, wenn man jetzt in die Ursachenforschung geht, im Bereich Psyche wahrscheinlich bei jedem von uns etwas finden.
Ja, klar.
Ne? Also das ist
jeder hat irgendwas.
Jeder hat da seinen Rucksack, aber es gibt da natürlich auch unterschiedliche Arten, damit umzugehen. Also wir haben ja nicht alle die gleichen Voraussetzungen und ich glaube, das ist ja auch beim Thema Gene, das ist ja der Grund Nummer eins, der immer vorgeschoben wird, dass man eben die genetische Prädisposition dafür hat, für bestimmte Erkrankungen, und dass das ja dann die Ursache sei dafür, dass man selbst erkrankt. Also man im Prinzip da keine Verantwortung für übernehmen muss, weil man kann ja nichts dafür und man kann auch nichts dagegen tun. Man muss da jetzt einfach durch. Das höre ich ganz, ganz oft. Wenn ich dann mit meiner ganzheitlichen Denkweise um die Ecke komme, dann stoße ich da schon auch oft auf Ablehnung, weil das einfach irgendwie noch nicht so...
Es spiegelt dir eben in dem Moment, dass du halt natürlich in der Vergangenheit Dinge getan hast, die nicht optimal für deine Gesundheit waren. Und da kommt der Widerstand bei ganz vielen Menschen, weil das ja bedeutet, ich bin ja irgendwie selbst dran schuld. Ja? Und Schuld ist halt das Thema, was immer oben drüber hängt, womit niemand umgehen kann. Mhm. Anstatt einfach zu sagen, okay, die Vergangenheit war, wie sie war, aber ich nehme heute wenigstens für mich und meine Gesundheit, übernehme ich die Verantwortung und kümmere mich halt jetzt drum, anstatt die Schuld und die Verantwortung weiter wegzuschieben und sich halt ohnmächtig zu machen.
Also was ich beobachte tatsächlich und wovon ich überzeugt bin, dass viele, viele Frauen, die eben an Brustkrebs erkrankt sind, dass die dann wirklich plötzlich hinschauen, was ihnen alles nicht gut getan hat. Also sie gucken sich dann an, wie sieht mein Leben eigentlich aus? Will ich das so? Will ich arbeiten? Will ich den Partner, die Partnerin? Will ich überhaupt so weitermachen wie bisher? Wie sieht's aus? Habe ich mich genug bewegt? Was ist mit meiner Ernährung?
Ja, und eigenen Bedürfnissen.
Plötzlich beschäftigten sich diese Frauen endlich mal mit sich selbst. Und manchmal habe ich so das Gefühl, das ist der, also so diese Alarmstufe rot vom inneren Arzt. Und ich glaube, dass ich kenne ja wirklich auch Gott sei Dank ganz viele Frauen, die einfach auch gesund geworden sind, wieder mit Brustkrebs. Man sollte es ja nicht sagen, man sagt ja dann in der Medizin, das ist eine Vollremission, das hat halt aufgehört irgendwie. Aber warum sagt man dann nicht gesund, dass die Frauen wieder gesund sind? Ich verstehe das nicht. Und ich sehe es auch anders. Ich sehe schon, dass die Frauen gesund geworden sind. Und zwar sind die gesund geworden, weil sie nämlich die Krankheit erstmal haben bekommen müssen, um endlich was für sich zu tun. Und deswegen, also Schuld ist in dem Zusammenhang, finde ich, der völlig verkehrte Begriff, obwohl das ja ganz viele dann auch sagen. Ich finde, das ist ein Weckruf, durchaus ein Weckruf.
Ja, nun ist es aber so, weil du jetzt schon den inneren Arzt erwähnt hast, dass, wie gesagt, egal welche Krankheit und auch Brustkrebs natürlich nicht vom Himmel fallen, sondern das ist einfach die Ignoranz der vielen kleinen Dinge, die sich so summieren. Und deswegen macht es auch Sinn, dass gerade eine Brustkrebsdiagnose vermehrt auch in einem höheren Alter eintritt. Man liest es ja, und da gibt es wirklich ganz verwirrende Zahlen. Ich habe mal versucht, irgendwas was Handfestes rauszusuchen, aber diese Zahlen variieren je nach Quelle, wie viele oder was das Durchschnittsalter ist, beispielsweise einer solchen Erkrankung, und auch entsprechend, wie dann die Heilungskurven verlaufen, je nach Therapieform. Da können wir auch gleich nochmal zu sprechen, was es denn da eigentlich dann für Möglichkeiten gibt, wenn es soweit ist. Also wenn du jetzt immer noch denkst, dass Brustkrebs nur durch deine genetische Prädisposition ausgelöst wird, dann liegst du leider falsch. Es ist nämlich dein Lebensstil.
Gott sei Dank. Also ich würde nicht sagen leider falsch, sondern Gott sei Dank, weil
dann liegst du zum Glück falsch.
Ja, mit diesem Wissen, dass wir eben nicht der vererbten Geschichte unterliegen müssen, sondern dass wir zu einem ganz großen Teil des Selbst noch in der Hand haben, auch das Blatt wieder zu wenden. Was ist das denn für eine Riesenchance, finde ich. Und von daher kann ich einfach nur sagen, in dem Moment, wo man Ängste diesbezüglich hat, sollte man schon darüber nachdenken, was man eigentlich besser machen kann, dass das nicht auftritt. Und wenn man eben die Diagnose Brustkrebs hat, dann ist es wirklich an der Zeit, absolut ehrlich auch hinzuschauen, was versteckt sich denn dahinter? Also Es ist ja, es gibt da so eine schöne Aussage einfach, es ist ein Knoten, und dass man diesen Knoten zum Platzen bringt. Das heißt also, dass er sich einfach von, am besten natürlich von selbst verflüchtigt, was leider halt sehr selten ist, weil die Frauen kriegen ja auch so viel Angst gemacht, wenn dann diese Diagnose steht, dass sie sich meistens sofort einer schulmedizinischen Behandlung dann unterziehen und gar nicht mehr schauen, gibt es denn auch noch verschiedene Vorgehensweisen, auch im Rahmen der Schulmedizin, weil da gibt es eben auch noch unterschiedliche Möglichkeiten. Aber dieses Angstmachen und sofort handeln müssen, das ist etwas, was ich euch auf jeden Fall sagen möchte, das bitte nicht tun. Also nicht nur, weil man jetzt diese Diagnose bekommt, zu sagen, ich gehe jetzt morgen sofort in die Klinik und lass mich operieren oder fange mit Chemo an oder. Gebt euch Zeit, um zu gucken, was gibt es denn sonst noch für Möglichkeiten.
Nur, dass es keine Missverständnisse gibt. Natürlich müssen wir auch bei diesem Thema auf jeden Fall über Ernährung sprechen, weil nur weil wir die Gene nicht verantwortlich machen können, haben wir natürlich bestimmte Dispositionen genetisch. Und jetzt ist es ja vielleicht auch so, das sagt man zum Beispiel über die Epigenetik, dass man ja bestimmte Gene an- und auch ausschalten kann über die Lebensweise. Und da spielt natürlich die Ernährung eine große Rolle. Und ich würde super gerne nochmal auch auf Milchprodukte zu sprechen kommen, weil ich bin einfach davon überzeugt, dass wenn man schon eine genetische Prädisposition hat, dass man dann eben besonders stark darauf achten muss, dass man auch im Bereich seiner Ernährung vielleicht etwas strenger ist, um eben diese Gene auch wirklich auszuschalten. Weil ich glaube, dass da wirklich nicht jeder gleich reagiert. Und das würde auch ein bisschen das Phänomen erklären, warum manche Menschen, die sich eben so und so ernähren, niemals erkranken im Laufe des Lebens und andere eben schon. Und das war für mich persönlich so ein bisschen der Aha-Effekt, dass ich einfach verstanden habe, dass wir natürlich andere Grundvoraussetzungen mitbringen. Das fängt ja schon im Bauch unserer Mütter an, psychisch betrachtet. Ne? Was wir da schon alles miterleben und mit auf die Welt bringen, haben wir es nicht alle irgendwie die gleichen Voraussetzungen. Dann kommt es drauf an, sind es Konflikte, über die man offen spricht oder die man immer nur in sich hineinfrisst, auf der psychischen Ebene. Und dann kommt natürlich die Ernährung hinzu, die Ernährungsweise der Eltern, die wir automatisch irgendwie ja mitlernen, weil wie sollen wir es denn anders wissen? Und dann ist es für mich auch die logische Konsequenz, dass dann auch diese Krankheiten am Ende weitergegeben werden und wir so im familiären Stammbaum auch irgendwie da immer wieder Wiederholungen finden. Und Petra, Milchprodukte, überhaupt Ernährung und Brustkrebs, was ist da so dein Standpunkt zu?
Also ganz generell weiß man ja, je mehr man sich mit pflanzlicher Ernährung beschäftigt, dass eben gerade diese Menschen, die sich eben so ernähren, viel weniger eben krebskrank werden. Ganz generell kann man das sagen zu Krebserkrankungen. Aber gerade beim Brustkrebs ist es tatsächlich so, dass wir ganz viel machen können, um ihn nicht zu bekommen, beziehungsweise wenn wir ihn denn mal hatten, dass wir kein Rezidiv mehr bekommen. Und zwar spielen an allererster Stelle die Milchprodukte hier eine Riesenrolle. Es gibt gerade eine noch relativ neue Studie von Fraser aus der Loma Linda Universität in Kalifornien, der tatsächlich herausgefunden hat, dass das Brustkrebsrisiko, also an Brustkrebs zu erkranken, um 50% steigt, wenn Frau jeden Tag ein Glas Milch trinkt. Also das Krass. Ist schon, also das, als ich die gelesen habe, habe ich gedacht, habe ich da richtig gelesen oder habe ich mich verlesen? Also ich habe das auch besprochen mit Andreas Michalsen und mit Klaus Leitzmann, die auch erstmal wirklich völlig verblüfft waren von diesen Zahlen. Aber Fraser ist ein absolut sorgfältiger Wissenschaftler. Und mittlerweile wissen wir das, dass diese Studie tatsächlich die richtigen Zahlen gesagt hat. Das heißt also, wenn wir alleine nur darauf verzichten würden, Milch zu uns zu nehmen, sinkt die Wahrscheinlichkeit, an Brustkrebs zu erkranken, schon um einen hohen Faktor. Und deswegen kann ich also für diejenigen, die sagen, nee, vegan will ich nicht, dann kann ich sagen, aber lasst bitte die Milch und Milchprodukte weg. Und das Gleiche gilt im Übrigen für Männer, was die Prostata anbelangt. Da gibt es ähnliche Zahlen. Mhm. Deswegen, also Milchprodukte generell sollte man im Erwachsenenalter nicht mehr zu sich nehmen. Ganz klar. Und noch was, was natürlich nicht so wunderschön ist, aber auch Alkohol. Alkohol und Brustkrebs geht laut Studienlage einfach überhaupt nicht zusammen.
Für mich hat es auch immer schon sehr viel Sinn gemacht, wenn ich mir vorgestellt habe, dass ja Muttermilch, das ist ja am Ende bei Tiermilch der Fall und auch bei Menschen Muttermilch der Fall, dass die ja bestimmte Hormone beinhalten, weil die Babys müssen ja wachsen. Klar. Und dann hatte ich immer dieses Bild vor Augen dieser Wachstumshormone, die da so rumschwirren. Und natürlich bei Kuhmilch oder bei Tiermilch muss ja so ein Baby viel, viel schneller, also wächst ja in den ersten Monaten und Tagen ja viel, viel schneller, wird viel, viel schwerer und größer als so ein Menschenbaby. Und dann habe ich immer gedacht, okay, bei diesen Wachstumshormonen, wenn dann Menschen die trinken, dann wächst da ja auch irgendwas. Irgendwo müssen diese Hormone ja andocken. Und dann war das für mich immer ganz bildhaft, auch Zellen, die dann eben da nicht so absterben und ausgedetoxt werden, die mutieren dann und da docken dann und es wächst und wächst und wächst und wuchert und wuchert. Da habe ich mir das in meinem Kinderkopf immer so schön bildlich vorgestellt und seitdem ist das für mich auch ganz klar.
Ja, wir haben ja auch alle Krebszellen in uns, oder?
Ja.
Das ist ja auch normal.
Ja, das stimmt. Wir haben Krebszellen in uns und bilden auch täglich welche, aber je nachdem, wie gut unser Immunsystem eben ist und wie gut es erkennt, werden diese Krebszellen auch wieder vernichtet. Aber nochmal zu der Milch. Milch ist eigentlich ein signalgebendes Lebensmittel, das dafür verantwortlich ist, dass ein Säugling in einer bestimmten Zeit wächst. Und deswegen sagt man auch, dass nach einer bestimmten Zeit, nämlich dann, wenn das Säugling nicht mehr gesäugt werden möchte, dass man dann auch keine Milch mehr zu sich nehmen sollte. Das ist auch das ganz Normale, was die Natur uns so vorgibt und vorlebt. Und wir sind die einzige Spezies, die tatsächlich im Erwachsenenalter noch Milch oder Milchprodukte zu sich nimmt. Also ich glaube, wir haben noch keine ausgewachsene Giraffe gesehen, die noch irgendwie an der Mama, am Mama-Euter hängen würde und schon gar nicht an vielleicht an einem Zebra oder an einem Pferd dann und dort noch Milch oder Milch, ja, in dem Fall dann Milch auch zu essen. Das macht keiner, aber wir machen das. Und ich glaube, das ist eben schon ganz viel auch mit dem Thema, mit dem wir uns heute beschäftigen, zu tun hat, nämlich mit der Entstehung von Brustkrebs.
Ja, die passende Frage ist immer, wenn jemand sagt, ich brauche aber Milch, bist du ein Kalb?
Ja, apropos Kalb, das fand ich auch, also ich nehme Bezug auf unsere letzte Folge, da haben wir ja vegane Schwangerschaft besprochen oder auch die Zeit. Und heute war gerade eine Freundin da, die mir gesagt hat zum Thema Tiermilch, dass sie eigentlich erst während der Schwangerschaft so richtig den Aha-Effekt hatte, weil sie fing an, sich damit zu beschäftigen und jetzt auch, als der Kleine da war und sie dann immer Tiere zeigt, das macht man ja anscheinend so mit kleinen Kindern, ne? Man sagt ja dann so, hier, guck mal, da ist ein Reh oder ein Esel oder ein, keine Ahnung was, dass ihr dann mal aufgefallen ist, wenn sie dann sagt, guck mal, da ist eine Babykuh. Wie absurd es eigentlich ist, dass man dann dem Kind oder jetzt beim Thema Gänseessen zu Weihnachten, da hatten wir es dann irgendwie mit, dass man dann so sagt, guck mal, da ist die Gans im Park, am Weiher, die schwimmt und übrigens, wir gehen jetzt zum Gansessen und das Kind versteht eigentlich gar nicht, was abgeht. Ja. Und das finde ich, sorry für dieses kurze Schlenkerle, aber das ist mir gerade dazu eingefallen.
Ja. Aber dazu muss ich dann auch doch noch mal was sagen dürfen. Okay. Ich bin davon überzeugt, wenn man Kindern sagen würde, also wenn man Kindern die Tiere zeigt und dann sagt, so, das gibt's heute Abend, die würden das nicht essen. Aber es wird nicht gezeigt, es wird nicht gesagt und deswegen ist es eine ganz normale Geschichte für Kinder, dass das Essen, dass sie Fleisch essen. Aber wenn es in Verbindung mit den lieben Tieren gebracht würde, dann würden die das garantiert nicht essen wollen.
Ja, das glaube ich auch.
Bei noch, ja.
Und ja, die kriegen den Transfer halt noch nicht hin, dass das das gleiche Fleisch ist, wie was man da eben heute noch im Zoo gesehen hat. Ne?
Ja, ganz genau. Ja. Aber es wäre auf jeden Fall ein Ansatz, um es den jetzigen Kindern nicht so schwer zu machen, dann irgendwann tatsächlich mal sich zu entscheiden, doch nichts mehr vom Tier zu essen. Aber auch nicht die Milch, ja, weil was wir auch nicht vergessen dürfen, ist, dass tatsächlich die Kühe, die frisch gekalbt haben, die kriegen ihre Kinder weggenommen, damit die Milch für uns Menschen vorhanden ist, dass daraus dann Milchprodukte gemacht werden können. Also das mal nur so ganz nebenbei. Und dass das alles nicht gesund ist, das kann man sehen. Aber jetzt mal zurück nochmal zu unserem ursprünglichen Thema, Brustkrebs. Also auf jeden Fall kann ich euch nur empfehlen, um einfach in der Prävention ganz viel zu tun, eure Ernährung so gut wie möglich, vollwertig, gesund, pflanzlich zu gestalten und vor allen Dingen keine Tiermilchprodukte zu essen. Also das wäre das Erste. Das mache ich heute immer noch, wenn Leute zu mir kommen und eine Beratung haben wollen, was sie essen sollen und sich überhaupt noch nicht darauf einlassen können, ganz vegan zu werden, dass ich sie einfach mal bitte, tatsächlich nur die Milchprodukte wegzulassen. Und das ist schon sehr spannend, was sie da erleben. Und das würdest du dann auch erleben, wenn du das probierst. Besser, ihr wisst es, ist natürlich, wenn wir insgesamt uns vegan gesund ernähren würden. Aber das ist die eine Sache. Aber es gibt noch eine andere Geschichte, die ich im Zusammenhang mit Brustkrebs nochmal erwähnen möchte. Das ist die herkömmliche Untersuchung mit Mammographie. Also damit habe ich, Petra, ein großes Problem. Also weil es gibt ja so ein paar Sachen. Und zwar gibt es bei der Mammographie relativ häufig Fehldiagnosen, dass man angeblich Brustkrebs haben soll und dann hat man doch keinen, entweder weil man dann operiert wurde oder weil man dann biopsiert wurde. Aber ganz generell die Art und Weise, wie Frauen untersucht werden bei der Mammographie, die widerstrebt mir. Also da wird einfach die Brust extrem gequetscht und bei diesem Quetschen passiert was, da passieren Verletzungen und auf diese Verletzungen kommen Röntgenstrahlen drauf, die nicht jetzt super groß sind, diese also von der Menge her, aber es sind Röntgenstrahlen. Und wenn die jetzt auch noch relativ klein sind, dann kann es sein, dass die unter dem Radar des Immunsystems eben sind und das Immunsystem die Verletzung vielleicht nicht ausheilen kann. Und wer weiß, ob es nicht dadurch auch zur Entstehung von Brustkrebs kommen kann, wenn dort einfach schon so eine vulnerable Stelle war, die dann verletzt ist und dann auch mit Röntgenstrahlen drauf. Ich weiß es nicht. Es ist nie untersucht worden. Weiß auch nicht, warum. Ich weiß auch nicht, wie man das machen soll. Ich bin eben keine Epidemiologin oder eine Forscherin. Aber ich denke, das wäre schon ganz, ganz interessant, einfach da auch mal hinzuschauen. Und zum anderen gibt es eine Untersuchung, die für uns Frauen wesentlich effektiver ist und harmloser ist. Das ist die MRT-Untersuchung der Brust. Die tut nicht weh, die quetscht nicht und die ist viel, viel eindeutiger und klarer als eben eine Mammographie. Und deswegen würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, wenn überhaupt, dann eine MRT-Untersuchung zu machen. Und was man heute auch noch richtig gut kann, weil es gibt super tolle Ultraschallgeräte, dass man durchaus die Brust auch mal schallen lassen kann, bevor man sich eben die Brust wegen einer Mammographie quetschen lässt.
Also leider, das war jetzt ein ganz komischer Ansatz von mir. Ich wollte eigentlich sagen, dass ich das noch nie erlebt habe, persönlich mit der Mammographie, aber das ich leider in meinem Umfeld schon erlebt habe, wo mein Gefühl so ein bisschen bestärkt wurde, dass ganz viele Maßnahmen zum Thema Brustkrebs und Früherkennung einfach völlig übertrieben und viel zu schnell eingesetzt werden. Und da spreche ich jetzt einfach so ein bisschen für Personen aus meinem Umfeld, die da auch schon mal eine Verhärtung in der Brust hatten oder auch einen kleinen Knoten ertastet haben, die sofort total Angst hatten und zu ihrem Frauenarzt oder zur Frauenärztin gegangen sind, die dann auch getastet hat und dann entschieden hat, dass, weil das jetzt eben nicht wehgetan hat und es dann dadurch ja als gefährlicher schon mal eingestuft wird, als wenn man das spürt, und das, ich glaube, dann wurde auch schon mal ein Ultraschall oder ich weiß nicht mehr genau, was da gemacht wurde. Es wurde auf jeden Fall irgendein bildgebendes Verfahren eingesetzt. Und dann wurde entschieden, das muss jetzt erstmal eine Gewebeprobe entnommen werden. Und ohne Spaß, ich habe das jetzt nicht nur 2-3 Mal gehört in meinem Umfeld, sondern das passiert ganz vielen jungen Frauen, dass dann da eine Biopsie durchgeführt wird, da wird eine Nadel in die Brust reingestanzt. Das ist so brutal. Das tut mir ja schon weh beim Erzählen. Ich finde das so schlimm und irgendwie, und ich kann jetzt auch nur für mich sprechen und wahrscheinlich, ist es auch ein bisschen hart von mir, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass da ganz oft auch einfach Sachen gemacht werden, die total unnötig sind und viel zu schnell solche wirklich, also das ist ja ein Eingriff in den Körper, also ich weiß auch nicht, ich habe damit ein Riesenproblem und ich finde, da sprechen wir einfach zu wenig drüber, was da eigentlich so passiert. Also Mammografien finden ja, glaube ich, vorsorgetechnisch vor allem ab 50 oder so regelmäßig statt. Da bezahlt es die Kasse. Die Krankenkassen sind überzeugt, dass das auf jeden Fall eine tolle Maßnahme ist, um die Brustkrebsrate zu senken. Was ich auch mal gerne so ein bisschen hinterfragen würde. Aber weißt du, also vielleicht mal irgendwie was anderes finanzieren, so ein bisschen Ernährungsberatung oder mal so überhaupt Lifestyle-Überdenkung. Nee, erst ab 50. Aber gerade bei uns jungen Frauen, was ich da schon gehört habe und auch was das vor allem dann für bleibende Schäden hinterlässt bei den Frauen, die danach aber sowas von hundertprozentig auch eine psychologische Betreuung brauchen, weil das ist echt gestört. Also ich könnte mich da aufregen.
Ja, Mira, das ist tatsächlich der Goldstandard und die Ärzte sind eben angehalten, nach diesem Goldstandard zu therapieren, aber auch zu diagnostizieren. Und wenn sie das nicht tun, dann kann man ihnen da wirklich auch Schwierigkeiten machen. Und deswegen wird es so gemacht. Was das mit den Frauen macht, das ist eine ganz andere Geschichte. Und außerdem vermischen sich da oft zwei Sachen, weil es gibt ja einmal die Früherkennung und es gibt einmal die Vorsorge. Und die Früherkennung heißt halt zu gucken, dass man, wenn man was entdeckt, es relativ früh entdeckt. Also da ist die Krankheit schon da. Vorbeugen heißt allerdings was ganz anderes, nämlich, dass man die Krankheit gar nicht erst bekommt. Und viele, viele Frauen in der Situation wissen da gar nicht, dass es einen Unterschied gibt und denken, das ist auch gleichzeitig eine Vorbeugung. Und das ist es, weiß Gott nicht, weil ich denke, sich in die Brust wirklich stanzen zu lassen, ist meines Erachtens schon eher ein Trauma, was da eben auch entstehen kann und was dann auch immer wieder Angst machen wird, weil gerade so, wenn ihr relativ jung noch seid, es ist ja, die Brust verändert sich ja auch in Abhängigkeit mit dem Zyklus, das darf man nicht vergessen. Also wie oft hat man auch Stellen, die man dann tastet, die verhärtet sind, Knötchen und so weiter. Und wenn man da schon mal so eine Erfahrung gemacht hat, weil da überhaupt nicht drüber nachgedacht wurde, dass man vielleicht erst mal abwartet, ob nicht sowas auch wieder zurückgeht, dann glaube ich, hat man da schon ganz schön so einen Trigger im Kopf gesetzt, der einen nicht mehr unbedingt ruhig schlafen lässt und jedes Mal wieder guckt und auch immer wieder Angst hat, ne?
Also ich finde es echt schwierig. Ich bin einfach emotional, glaube ich, sehr vorbelastet mit diesem Thema, weil es gibt auch so viele Berichte in der Presse über junge Frauen, die dann sich auch gut ernährt haben und Sport getrieben haben, die dann plötzlich diesen riesige Tumoren irgendwo haben, die super schnell wachsen. Und ich selber bin auch immer wieder verunsichert, weil ich eigentlich die Überzeugung in mir trage, dass ich weiß, wie ich im Bereich Präventivmedizin, wie ich das für mich entscheiden kann. Aber ich weiß auch, dass es gerade bei diesem emotionalen Thema, das muss man fühlen. Man muss für sich selber die Verantwortung übernehmen und kann dann auch für sich entscheiden. So kann ich dieses Thema nur besprechen. Weil es gibt auch wieder in meinem Umfeld bei bekannten Fälle, ich kenne Verläufe von beiden Wegen, also von auch Erkrankungen, die schulmedizinisch behandelt wurden. Und ich kenne Fälle, die eben auch alternativ geheilt oder darf man ja nicht sagen, aber zumindest
darfst das einmal.
Okay, ich darf das sagen. Ich bin ja nicht, okay. Also sie wurden geheilt und denen geht's besser denn je. Und ich kenne auch Fälle, wo Frauen auch leider verstorben sind nach einem sehr, sehr heftigen Kampf. Und es ist, also für mich, aber gut, das ist wahrscheinlich mein Joker, weil ich bin ja keine Medizinerin, die diese Entscheidung auch am Ende treffen muss. Aber für mich ist es ganz schwierig, auch da eine Empfehlung auszusprechen oder zu sagen, dass da jetzt der richtige Weg ist.
Aber das ist auch gar nicht unsere Aufgabe. Ich glaube, unsere Aufgabe und warum wir das ja auch heute machen wollen, ist einfach auch zum einen auch das Bewusstsein wieder dahin zu lenken, dass auch eine Frau weiß und auch Mann natürlich, aber jetzt vor allem die Frauen, ich habe auch andere Möglichkeiten und es muss nicht nur dieser eine Weg sein, nur weil der eine Arzt mir Angst macht und sagt, ich sollte das nach seinen besten Empfehlungen so tun, sondern jede Person hat Möglichkeiten, sich zu informieren und andere Wege vielleicht auch einzuschlagen, auch wenn es vielleicht ein bisschen scary ist in dem Moment, aber nicht einfach nur die Augen zu schließen, zu sagen, aus der Angst heraus entscheide ich jetzt mich zum Beispiel für eine Chemotherapie, weil der Arzt es halt so sagt. Ja, also dass man einfach immer wieder weiß, ey, es gibt viele Möglichkeiten, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und es gibt nicht den einen richtigen Weg, weil den muss jeder für sich irgendwo finden und der wird jeder für sich irgendwo finden, auch wenn man vielleicht zurückblickt und sagt, oh, vielleicht hätte ich es damals auch anders entschieden, keine Ahnung, aber es geht ja zumindest darum, dass wir einfach drüber sprechen und sagen, hey, keiner ist da eigentlich alleine. So.
Ich wollte damit auch sagen, dass egal welche Entscheidung da vielleicht auch schon bei Zuhörern oder auch beim Umfeld von Zuhörern getroffen wurde, dass jede Entscheidung in dem Zeitpunkt ja auch, die kam ja irgendwo her und dass das auch okay so ist, solange man sich sicher ist, was man tut. Darauf wollte ich so ein bisschen hinaus, dass wenn man selber davon überzeugt ist, dass die Therapie XY oder der Lebensweg XY der ist für dich und du wirklich das fühlst und sicher bist, dass das der Weg ist für dich, dann finde ich das auch völlig okay. Also dann würde ich da auch immer das unterschreiben, weil wir müssen alle für uns selbst die Verantwortung übernehmen. Aber was ich schon sagen möchte, ist, dass man sich bitte sicher sein soll damit und sich nicht von seinem Umfeld Angst machen lassen soll oder unter Druck setzen lassen soll, weil ich weiß einfach, wenn die Unsicherheit groß ist, ich kann für mich sprechen. Ich glaube, ich wüsste gar nicht, wie ich damit umgehen sollte, wenn mir das jemand sagt. Mhm. So, hier, Diagnose, irgendwas. Ich glaube, ich würde aus Verlegenheit erstmal lachen, weil ich überhaupt nicht davon ausgehe, dass ich jemals, also ich glaube, ich bin überzeugt, dass die Art und Weise, wie ich lebe, wie ich mich ernähre und so weiter, dass die zu Gesundheit führt. Aber man wird so aus dem Leben gerissen und ich glaube auch, dass es eine sehr, sehr große Zahl an Fehldiagnosen gibt. Davon bin ich irgendwie überzeugt. Also es ist,
Aber ich würde schon da gerne was dazu sagen. Also ich bin da so ein bisschen demütiger. Also ich hoffe sehr, dass bei mir das alles gut gehen wird, aber ich habe einfach auch trotzdem, ich weiß, wie mein Leben schon ausgesehen hat und dass ich nicht immer so gut gelebt habe und Ich habe Dinge auch gemacht, die vielleicht nicht so für den Körper so toll waren. Also bei uns gab es ganz viel Antibiotika früher, als ich klein war. Ich habe das ganz oft gekriegt. Ich weiß nicht, was das für Spuren hinterlassen hat. Ich glaube, dass ich durch meine Lebensweise, die ich jetzt doch schon sehr lange durchführe, relativ stabil sind. Aber ich würde nicht die Sicherheit haben zu sagen, das passiert mir nicht. Und ich glaube, das ist schon auch wichtig, dass wir schon wissen, es gibt da auch noch Gründe, die wir vielleicht nicht so ganz mit einbeziehen können. Aber was ich sagen möchte, ist, dass wir ganz, ganz viel tun können. Und das sollten wir auf jeden Fall machen. Und wissen, ob es geklappt hat oder nicht, tun wir sowieso erst am Ende unseres Lebens. Und
es gibt ja auch noch Karma.
Es gibt ja
manchmal
auch noch.
Oh, meine Güte. Also, wer weiß, was wir alles schon für blöde Sachen irgendwann mal getrieben haben und vielleicht auch da noch den einen oder anderen Samen zurückbekommen, der uns dann auf die Ohren fliegt. Also ich glaube, da gibt es ganz viele unterschiedliche Modelle.
Deswegen glaube ich auch immer, sorry, dass ich das jetzt sage, dass wir eigentlich so Menschen wie Samira, nämlich die als Psychologin arbeitet, durchaus, dass die uns alle wirklich gut tun würden. Ab und an mal so 1-2 Session, um wieder ein bisschen aufzuräumen. Vielleicht, wenn wir einen großen, schweren Rucksack haben, vielleicht einfach mal sagen, okay, jetzt bin ich mal dran. Und das ist jetzt mein Monat. Und da räume ich jetzt mal auf, was die Seelenlage anbelangt. Weil gerade wenn du sagst, Mira, Karma, da fällt bei mir auch einiges, ein. Und wir haben auch schon Möglichkeiten, auch Dinge, die wir gemacht haben, ja, wieder zu nullen, Gott sei Dank. Und das sind alles Dinge, wo wir uns trauen sollten, hinzugucken. Weil ich glaube einfach, dass die uns stark machen und sicher machen. Und ich weiß auch, je sicherer und je stärker wir sind, umso stärker können wir davon ausgehen, dass wir so eine Erkrankung vielleicht doch nicht bekommen. Aber wie gesagt, am Ende wissen wir es.
Oder wenn wir so eine oder eine ähnliche Krankheit bekommen, vielleicht nicht in dem Ausmaß, und das ist vielleicht nochmal so ein Wake-up-Call, dass man die Erinnerung von seinem Körper, von seinem Geist bekommt, auf was man vielleicht tatsächlich doch mehr achten sollte. Weil häufig Gott sei Dank sind die Verläufe ja auch positiv, dass die Menschen wirklich dann in dem Moment die Chance nutzen und wieder ins Leben kommen, wie du schon gesagt hast, die Frauen fangen an, wieder ihre Bedürfnisse in den Vordergrund zu stellen, weil es einfach Zeit war und vielleicht auch schon viel zu viel Zeit ins Land gestrichen ist, wo die Frauen sich nicht um sich selbst gekümmert haben. Und so man das auch wirklich als eine Chance sehen kann und vor allem dann auch nutzen kann.
Ja, das stimmt. Und ich, also wenn ich so meine gesamte Arbeitszeit, die ich ja jetzt schon, ich glaube, es sind jetzt 37 Jahre, so Revue passieren lasse, wenn so in den Anfängen meiner praktischen Tätigkeit als Ärztin, wenn ich mich erinnere an Frauen, die Brustkrebs hatten, die haben so die Verantwortung abgegeben. Das war einfach so. Da hat der Arzt dann gesagt, das und das müssen Sie machen. Und es gibt sonst nichts, was sie noch tun können. Also egal, sie machen das jetzt, was ich sage. Und entweder es hilft oder es hilft nicht. Da habe ich ganz viele Frauen leider auch gehen sehen. Und jetzt, ich weiß nicht, woran das liegt, aber mir fallen gerade ganz viele Frauen ein, die wirklich einfach gesund geworden sind durch diese Krankheit. Das darf ich ja eigentlich so gar nicht sagen. Ich weiß, aber ich empfinde es so. Und ich habe im Moment wirklich gerade ganz parat 3 Frauen. Das finde ich einfach unglaublich, was diese Frauen geschafft und gemacht haben. Also von wegen Wake-up-Call. Ja, kann sein. Und ich glaube, dass ja auch viel mehr Informationen diesbezüglich tatsächlich auch rausgehen, dass jeder selbst was machen kann. Und da hat uns auch das Wissen über die Epigenetik geholfen, dass wir eben tatsächlich unsere Gene zu jeder Zeit manipulieren können. Wir können die selbst in unsere Hände nehmen. Also wir können selbst bestimmen, wollen wir, dass die aktiv werden oder nicht. Und das ist doch ganz, ganz toll. Und wenn wir das machen, indem wir eben unsere Psyche gesunden lassen, indem wir uns bewegen. Mira, ich finde es so wichtig, gerade was das anbelangt im Oberkörper, dass wir uns dehnen, gerade im Brustmuskelbereich. Vielleicht machst du einfach gerade noch mal zum Abschluss eine Übung, weil die kommt nämlich zu kurz. Wir sitzen immer nur am Schreibtisch und am Computer, aber wir gehen niemals mit dem Oberkörper, also mit den Armen nach hinten. Und da kein Wunder, dass sich die Brustmuskeln verkürzen und das eben nicht mehr so eine gute Versorgung ist. Denn die meisten Mama-CAs, also Brustkrebserkrankungen, die finden tatsächlich in dem oberen, äußeren Quadranten statt. Und das ist genau dort, wo eben kaum irgendwie Durchblutung oder Bewegung hinkommt.
Da möchte ich zum Abschluss vielleicht kurz was zum Schmunzeln erzählen. Ich war letztens im Büro gewesen und da hat der Peter, ja, aus dem Büro, mir ein neues Produkt gezeigt und das habe ich ausprobiert. Ich habe mich da draufgelegt und ich darf da, glaube ich, noch gar nicht so viel verraten. Aber was ich vielleicht verraten kann, ist, dass ich meinen Brustkorb geöffnet habe dabei und er hat gesagt so, ja, Samira, mach mal dein Herz auf. Und es war so schön, weil ich lag dann, habe mein Herz geöffnet und habe meinen Brustmuskel gedehnt. Und das fand ich schön, so dran zu glauben und sein Herz damit reinzunehmen und sich zu öffnen.
Ja.
Sich viel mehr zu öffnen für dieses Thema, für seine Emotionen, für seine Konflikte, für seine Schattenseiten und das vielleicht als Impuls mitzunehmen.
Also ich finde, das war so schön, was du jetzt zum Schluss gesagt hast. Da sollten wir es eigentlich dabei belassen, weil es war einfach super schön. Öffne dein Herz, öffne deine Brust und du tust ganz viel dafür, dass du eben hoffentlich diese Krankheit nicht bekommst. Und wenn du sie schon mal hattest, dass du damit verhinderst, dass du ein Rezidiv beispielsweise bekommst.
Also, wie immer, ihr lieben Fajo-Freunde da draußen, bitte, bitte teilt dieses wichtige Thema, wenn ja da Bedarf besteht. Und ich glaube, das ist wirklich ganz, ganz oft noch unbesprochen. Also teilt die Infos, teilt auch gerne unseren Podcast mit Menschen, die da einfach so ein bisschen sensibler für werden sollen, für ganzheitliche Gesundheit. Komm auf Instagram vorbei, @fajo_official. Und bitte, bitte teile auch unbedingt deine Geschichte mit uns, weil das ist keine Einbahnstraße. Wir wollen super, super gerne auch von dir inspiriert werden. Vielleicht hast du noch etwas, was du mit der Community teilen möchtest. Vielleicht möchtest du sogar deine Erfahrung teilen und einfach mal dein Herz öffnen und mit uns darüber dich austauschen. Das kannst du natürlich auch, wenn das sensible Sachen sind, über eine private Nachricht tun, aber gerne auch mit der Community teilen. Wir hören uns wie immer nächsten Mittwoch wieder zurück bei unserem Podcast. Und wenn du es noch nicht getan hast, dann schenk uns doch gerne eine Bewertung auf iTunes. Und wie schon eben gesagt, teile unbedingt unseren Podcast mit vielen Menschen, die du kennst.
Genau. Vielen Dank fürs Zuhören.
Und
danke euch. Euch beiden, weil wir sind heute wieder nicht an einem Ort. Das habt ihr vielleicht gemerkt, weil es ein paar Aussetzer gegeben hat während des Podcasts. Aber danke euch, dass wir das Gespräch führen konnten und danke euch da draußen, dass ihr zugehört habt. Und ich glaube, dieses Thema ist so wichtig, dass es unbedingt ganz, ganz arg geteilt werden muss. Tschüss.
Tschüss.